Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Ja, und viel, ja, das stimmt. Und natürlich müssen sie auch Hand und Fuß haben, also die richtigen Daten sein. Weil es hilft dir nichts, wenn ich sage, okay, ich stelle jetzt jemand mit der Stoppuhr hin und der stoppt dann ab, wie lange jemand zum Einwickeln braucht. Und dann darauf vergisst, dass eben die Produkte ja verschieden groß sind und dann kommt dann so ein riesiges Sperrgut daher und dann braucht der da
ohne Frage.
Bei Minuten, wo er schon 10 Sekunden braucht. Nicht?
Ich habe teilweise das selber erlebt, wie gesagt, ich komme aus der Praxis, ne? Dass du, wenn du nur anhand der Daten beurteilst, dann gehst du runter zu den Mitarbeitern als Beispiel, ja, und sagst, oh, tolle Leistung gestern. Ja? Und dann schauen die dich ganz verwundert an und sagen, da war da nichts. Ja? Wir haben einen LKW beladen, ja, da waren 55.000 Stück drauf. Ja? Aber es war ein LKW, das ging, ich weiß nicht, ja, so, vorgestern hätte es mal kommen sollen. Da waren es mal nur 30.000, ah, die waren richtig anstrengend. Ja? Also, das ist tatsächlich, das muss man. Das sollte man entsprechend berichten können. Ja? Also das, was war gut und was war nicht gut halt.
Ja, okay. Also es braucht dann schon eine gewisse Expertise dahinter, um das dann auch bei klein zu noten und anzutrainieren. Aber wo anzutrainieren? So ein System ist ja selten so, dass man es installiert und dann geht es schon los. Wie lange muss man denn da so eine Trainingsphase rechnen ungefähr?
Eigentlich relativ kurz. Also ich sage mal tatsächlich so vielleicht 3 Monate. Ja? Mhm. Aber dann funktioniert es nicht. Ja? Also, dann startest du quasi. Ja? Dann startest du. Die Arbeit fängt eigentlich dann an, ich sag mal, damit wirklich, ich hätte dann gesagt, man sagt ja Machine Learning, ja? Ja. Aber ich glaube, das ist dann auch tatsächlich auch immer noch, gibt es einen Begriff, Machine Learning, Steuerung. Das ist wirklich tatsächlich, ich hätte dann gesagt, so wie lange brauchst du, um auf dem Klavier eine Taste zu drücken? Ja, eine Stunde sozusagen übertrieben. Ja? Und wie lange brauchst du, um tatsächlich Klavier spielen zu können? Ich will nicht sagen, Leben lang, aber das dauert. Ja? Und hier ist tatsächlich genauso, wo du sagst, es gibt so viele Stellschrauben, sozusagen so viele Einstellmöglichkeiten, um das zu optimieren, dass du wirklich zu dem gewünschten Effekt kommst, den du da erreichen willst, der dir vielleicht auch versprochen wurde oder der auch dann das Ziel war halt. Ja? Dazu kommt natürlich, dass sich auch die Bedingungen permanent ändern. Ja? Wobei da ist tatsächlich die Robotik und das Machine Learning schon relativ gut. Ich glaube mittlerweile, dass sie da besser mit umgehen können, sich auf solche Dinge einzustellen. Aber letzten Endes, man sagt, du musst es ja bedienen können, letzten Endes. Ja? Die stellen ja nur irgendwas dafür, zur Verfügung. Ich komme auf meinen Wetterbericht. Ja? Sagt morgen 80% Regen, aber du bist ja daran, dann den Regenschirm mitzunehmen. Ja. Und so ist es genauso halt. Ja. Die können zwar alles Mögliche berechnen, aber es braucht immer noch jemand, also zumindest Stand heute, das macht. Ein weiterer Aspekt, den ich Richtung Digitalisierung, Richtung Automatisierung, Richtung Robotik auch sehe, das ist, wir haben vorhin darüber gesprochen, schwere Tätigkeiten übernehmen zu können. Ich hätte jetzt mal gesagt, auch andere Tätigkeiten, die halt eben auch nicht wertschöpfend sind, nicht sinnstiftend sind für die Mitarbeiter, aber eben auch, die auch vielleicht gefährlich sind. Also ich hätte jetzt mal gesagt, oder zumindest unfreundlich. Also so ein Roboter, der vielleicht kommissioniert im TK-Bereich, also im Tiefkühlbereich. Ja, ich weiß nicht, hast du schon mal eine Inventur im Tiefkühllager gemacht?
Tatsächlich, ich war nämlich beim Bundesheer für die Kochstelle zuständig. Das ist ungemütlich.
Ja, genau. Da ist man froh, wenn man da wieder raus kann. Und hier genauso, wenn du sagst, wenn ich da Pickroboter habe, die mir die Arbeit dort übernehmen, oder im Gefahrstoffbereich oder in anderen Bereichen, ich würde jetzt mal, das ist nicht richtig Lagerlogistik für einen Händler, aber vielleicht auch in Krisengebieten. Ja, nach dem Erdbeben, wo ich sage, wenn ich da Roboter habe, die da, keine Ahnung, die Steine da zur Seite bewegen, ist es wahrscheinlich keiner böse darum, Ja, da wird keiner zur Seite gehen und sagen, nee, lass mich mal mit der Hand daran. Ja, also ich glaube, dass da tatsächlich viel, viel sinnvolle Tätigkeiten geben kann, die da heute mittlerweile doch durch Robotik da sehr gut mittlerweile, wirklich auch sehr gut ausgeübt werden können.
Ja, ja. Na, ich behaupte mal, und das ist ja, wir kommen ja so gut wie immer in meine Folgen auf den Menschen zurück, gell? Reden wir über die Digitalisierung, geht es um Menschen, dass man oft in solchen Projekten eben, wo dann der Roboter gemobbt wird, also sabotiert auf gut Deutsch, in der Kommunikation einen massiven Fehler gemacht hat. Wenn die Leute natürlich möglicherweise Angst davor haben, jetzt haben sie keine Arbeit mehr, wobei könnte man jetzt rational sagen, es ist so viel offene Stellen, du brauchst ja keine Angst haben. Mhm. Aber trotzdem, möglicherweise ist es ja nicht einmal Angst, die Arbeitsstellen zu verlieren, sondern auch eine Angst vor Veränderung, die noch dazu nicht von einem selber initiiert worden ist. Also so eine Fremdbestimmtheit, jetzt kommt da wer, stellt da so eine Maschine in so eine unheimliche und dann muss ich auf einmal was anderes machen. Allein das kann ja schon zu Widerstand führen. Und dann denkt man sich vielleicht als, weiß nicht, Lagerist oder Logistiker halt, ach, jetzt befreien wir die von der Inventur im minus 20 Grad Lager und dann sind die gar nicht glücklich damit, weil es eben fremdbestimmt ist. Was hast denn du da so für Erfahrungen, was eine gelungene Kommunikation ist, wie die aufgesetzt sein kann, wie wichtig das ist? Ist das überhaupt aus deiner Sicht wichtig oder hast du das im Blickfeld?
Ich hätte mal gesagt, elementar. Ist elementar. Und hier hätte man gesagt, wirklich so früh wie möglich. Weil im Unternehmen, es schweigt sich doch rum. Ja, es schweigt sich doch rum, dass da was passiert. Und wenn sich das rumschweigt und keine Klarheit besteht, dann wird geredet, dann wird geratscht und dann wird, dann macht sich jeder seine eigenen Gedanken und nicht immer die richtigen oder die guten quasi, die gewollten. Ja, also von dem Grund kann ich tatsächlich nur sagen, die Leute so früh wie möglich einzubinden, ist nicht nur für die Akzeptanz, aber es ist ein riesen Akzeptanzfaktor, wirklich, ist ein riesen Akzeptanzfaktor, so früh wie möglich einzubringen. Und das andere, die haben ja vielleicht auch tatsächlich berechtigte Bedenken oder vielleicht auch Anregungen, ne? Dass sie sagen, schau mal lieber hier oder da oder so. Ne? Also vor dem Hintergrund, warum soll ich das Wissen quasi auch nicht mitnehmen, ja? Oder Bedenken mit berücksichtigen. Ne? Aber auf jeden Fall natürlich an allererster Stelle, nicht an allererster Stelle, aber ein Riesenfaktor ist tatsächlich das Thema Akzeptanz, dass man sagt, es ist keine Höllenmaschine. Ja? Es ist einfach auch nur ein Werkzeug. Ja? Und ihr braucht nicht wegrennen, keine Ahnung, für eine Bohrmaschine. Ja? Die macht nur Löcher. Ja? Und ihr ist es eben, ich würde es mal sogar sagen, teilweise beobachte ich das ja auch Richtung KI, ja? Dass man natürlich vielleicht berechtigt, vielleicht nicht berechtigt, aber eher vor den Risiken, zumindest in Deutschland meine Wahrnehmung, ja? Eher über Risiken diskutiert und während man in anderen Ländern über Chancen diskutiert. Und sagt, wir müssen die Risiken im Griff kriegen. Und wir sagen, nee, wir müssen die Risiken im Griff kriegen. Mal sehen, was da noch für Chancen bleiben. Und da hätte ich jetzt ähnlich das Ähnliche gedacht, auch Richtung Robotik. Das heißt, lass uns die Robotik entwickeln, lass uns die Robotik nutzen und lass uns überlegen, wie wir die integrieren, kollaborativ mit den Menschen zusammen. Und das andere, was du gerade angesprochen hast, es gibt ja genügend Arbeitsplätze. Ich würde sogar sagen, dass die Robotik eine der größten Chancen ist für, ich würde jetzt mal sagen, Europa, weil ich weiß, du wirst nicht nur in Deutschland gehört, die größten Chancen für Europa ist tatsächlich das etwas, ich mache jetzt seit 40 Jahren Logistik, während in den vergangenen Jahren die Tendenz war, Ware dorthin zu bringen, produzieren zu lassen, wo die Lohnkosten gering sind, könntest du dadurch jetzt eigentlich das wieder, ich will nicht sagen komplett zurückdrehen, aber wieder zurückholen teilweise, weil du sagst, die Lohnkosten sind nicht mehr der Anteil an der Wertschöpfung, ja, aufgrund der Robotik. Ja, und du könntest dadurch auch sagen, in Deutschland, ich weiß die Zahl nicht genau, aber ich habe mal, verabschieden sich im Jahr 400.000 mehr in den Ruhestand als Nachkommen. Und wenn du das jetzt sozusagen jetzt wieder umrechnest, dass du sagst, okay, durch die Robotik sind wir in der Lage, das zu kompensieren und trotzdem den Wohlstand zu halten, ja, vielleicht zu mehren sogar, ja, weil eben nicht mehr alles manuell abgewickelt werden muss, sondern eben mit 400.000 pro Jahr weniger, ja, sind wir trotzdem in der Lage, die Wertschöpfung zu halten und den Wohlstand vielleicht schon mehr. Ich sag mal, ein kleines Beispiel, ist nicht mein Feld, aber wenn es heißt, wir haben nicht genügend Pfleger, ja, jetzt will ich ja nicht jede Tätigkeit eines Pflegers mein Sohn ist selber Krankenpfleger, nicht jede Tätigkeit des Pflegers durch einen Roboter ersetzen, aber vielleicht gibt es Unterstützung dort. Ja? Wo er sagt, warum und kann ich diese Tätigkeit nicht auf einen Roboter übergeben? Ja? Kann ich mich auf andere Dinge konzentrieren? Ja? Also das ist nicht die Gefahr, dass er wegrationalisiert wird, sondern wie kommt er sozusagen mit seinem Stundenhaushalt hin und kann trotzdem die Patienten entsprechend da versorgen, sich um die kümmern. Also ich glaube, ich würde es eher als Riesenchance sehen für Europa, dass wir sagen, wir können trotz schrumpfender erwerbstätiger Bevölkerung trotzdem ich sag mal, uns versorgen, halt, ja? Komplett versorgen.
Bin ich ganz bei dir und wenn man uns so anschaut, was die letzten Jahre so passiert ist von wegen Lieferketten und so weiter, ist natürlich auch so eine Sache, jetzt bin ich selber, da in der Region haben wir noch die letzte Penicillinproduktion Europas und die war kurz vor der Schließung. Also Schließung ist gut, der Übersiedelung nach Asien, weil halt billiger und so weiter. Und dann ist man irgendwie auch politisch drauf gekommen, dass das ja gar nicht so toll ist, wenn man solche essentiellen Rohstoffe, wie es halt Penicillin ist, einfach nicht im Zugriff haben. Weil wenn das Zeug knapp ist, dann natürlich jeder auf seine eigene Klientel schaut und dann halt nicht mehr exportiert. Und es betrifft ja viele Bereiche, auch wenn ich jetzt wieder in unseren IT-Bereich schaue. Wir sehen ja Infrastrukturmenschen, also Systemhaus, und da braucht man natürlich auch Hardware. Auch Cloud ist Hardware irgendwo. Und wenn man dann keine Waren kriegt oder auf einmal Lieferzeiten hast, das gibt es ja gar nicht mehr, weil irgendwo ein Schiff quer steht oder weil irgendwo die Chips ausgehen, vermeintlich ausgehen, möglicherweise dann umgeleitet werden, dann ist das ein extremer Wirtschaftsfaktor bis hin zu einem Sicherheitsfaktor. Es gibt ja viele Bereiche der IT, die auch wirklich kritische Infrastruktur versorgt. Und wenn ich dann auf einmal ein Problem habe, dass ich zum Beispiel keine Datenträger mehr bekomme oder keine CPUs oder Ersatzteile mehr bekomme, dann wird es wirklich schwierig. Und wenn es uns gelingt, weil die Produktion ist ja nicht nur in der Maschine stehen und irgendein Produkt rauspressen, wenn das gelingt, bei uns wieder Produktionen hochzufahren, die es ja nach wie vor gibt, aber halt oft irgendwo versteckt, über Roboter, dann hängen ja auch Arbeitsplätze dann dahinter dran. Ich habe dann Leute, die diese Roboter bedienen. Ich habe hoffentlich noch Leute, die diese Roboter produzieren. Wobei der, glaube ich, letztes Jahr auch schon ein sehr großer Player nach China verkauft worden ist aus Deutschland. Ich habe Leute, die die ganze Verwaltung machen. Ich habe Leute, die sich um die Logistik kümmern. Also ich habe da wirklich dann um die Roboter herum wieder Personal, das ich sonst nicht hätte, oder zumindest nicht in unserer Region. Und dann natürlich haben wir noch ein anderes Thema, was sie da produzieren, muss ich nicht um den Globus schicken, mit Flugzeug und Schiff, ist der Zeitfaktor, aber natürlich auch ein Fußabdruck, also CO2-Fußabdruck. Also hochinteressant und so sehe ich das auch bei allem Verständnis, dass man gewisse Dinge regulieren sollte oder muss, dass das nicht ausufert, aber wir dürfen nicht vor lauter Regulieren vergessen, was man eben machen könnte, ne? Und welche positiven Chancen das hat.
Ich komme mal kurz darauf zurück auf deine, also die beschriebene, skizzierte Lieferkette jetzt, ja. Also wie gesagt, früher hat man in den ersten Berufsjahren damit verbracht, die Produktion nach Asien zu verlagern. Und gesagt, die Lohnkosten wiegen die Transportkosten auf, ja? Also die Lohnkosteneinsparung wiegen die Transportkosten auf. Das wäre dann tatsächlich nicht mehr zwingend so, ja? Wie wir vorhin schon gesagt haben, weil der Lohnkostenanteil zwar, also die Lohnkosten höher, aber der Anteil geringer geworden ist durch Einsatz von Robotern. Aber das, was du sagst, ich brauche die Produkte nicht mehr um die Welt schiffen, das ist das eine, wo ich tatsächlich einen CO2-Ausstoß schon deutlich reduzieren kann, weil ich sagen kann, einiges jetzt wieder in Deutschland fertigen. Ein dritter Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist, es gibt einen Begriff, der nennt sich MOQ, der nennt Mindestorder Quantity, das heißt also Mindestbestellmenge. Ja? Das heißt also, wenn ich jetzt in China, hatte ich einen Kunden gehabt, wenn der Produkte sourced in China, wenn der die dort bestellt, muss er mindestens, in dem Fall bei ihm, 5.000 Teile abnehmen, 5.000 Stück. Mhm. Ja? Er weiß aber gar nicht, ob das Produkt am Markt überhaupt so ankommt. Das heißt also, es ist nicht nur eine Frage der Produktion, der Kosten, des Transportes, des CO2-Ausstoßes, sondern hier in dem Fall war es auch eine Frage der Produkte an sich. Danach, wenn er als Beispiel feststellt, das Produkt war ein Flop, er hat nur 500 verkauft oder 1.000, schmeißt er 4.000 weg. Also auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Ne? Mhm. Wo du sagst, hätte ich die Chance, das mal in Europa zu produzieren, ne? In Europa zu produzieren, dann hätte ich vielleicht auch eine geringere MOQ, ne? Also Bestellmenge, und hätte demzufolge sozusagen etwas dichter am Markt bestellen können. Ne? Und hätte vielleicht von vornherein gesagt, okay, ich bin mal vorsichtig, ich produziere mal vielleicht erst 1.000. Ne? Ja. Wenn ich dann feststelle, das läuft wie verrückt, dann brauche ich auch nicht 4 Wochen erst warten, bis die nächste Bestellung aus China wieder eintrifft, ja? Sondern kann eben tatsächlich schneller reagieren. Also dadurch habe ich als Händler eine deutlich bessere Reaktionszeit. Und zum anderen, ich habe eben, wenn es halt nicht laufen würde, nicht die Gefahr, dass ich Tausende von Teilen wegwerfe. Also auch das ist tatsächlich ein Aspekt, der da zum Tragen kommen könnte. Wobei grundsätzlich sagen wir, ich bin kein Globalisierungsgegner. Ja? Also ich glaube schon, dass es Sinn macht, dass wir verzahnt sind, sinnvoll verzahnt, da bin ich auch bei dir, ja? Sicherlich risikobewusst verzahnt sind, dass wir sagen, manches ist nicht so kritisch, ja, aber ich glaube, wenn wir zum Beispiel jetzt in Deutschland uns da wirklich darauf konzentrieren würden, Bananen und Orangen anzubauen, ich glaube, das wird nicht so toll. Ja, also, manches sollte man vielleicht da schon, oder ich würde auch nicht sagen, also ich glaube, das, wo gut ist, das war sicherlich, dort bin ich völlig dabei, risikobewusst, ja, aber ich glaube schon, dass die Verzahnung der Wirtschaft schon gut ist, ja, und ich kaufe auch nach wie vor bei Amazon.
Wirklich? aus Tradition, aus Melancholie.
Genau. Und ein bisschen natürlich auch zum Check der Service-Level, ob die immer noch so gut sind.
Oder ob du deine Beratungsleistung anbieten musst.
Ja natürlich.
Nein, also ich will jetzt ganz voll als, ich bin ganz voll Globalisierungsgegner, aus IT-Systemen-Sicht sehe ich halt immer die Möglichkeit, erstens Redundanzen zu schaffen. Also man soll nie abhängig sein von einer einzigen Quelle oder einer einzigen Region. Wir hatten mal vor vielen Jahren die Situation in der IT, die wirklich kritisch war, interessanterweise medial sehr unbeachtet. Damals, wo es nur diese drehenden Festplatten gab, gab es in Wahrheit 2 Hersteller weltweit. Alle anderen waren nur Labels. Diese 2 Hersteller waren in Malaysia, im selben Tal. Und dort war Hochwasser. Ja, die Werke waren hin, das sind natürlich Reinraumwerke gewesen, die waren kaputt, das ist nichts, wo man jetzt sagt, ach, jetzt geht man mit dem Kercher durch und dann geht's schon wieder, sondern das war auch Monate hinweg, waren die Produktionen kaputt. Und es war dann wirklich so, dass dann die Hersteller tatsächlich auch die Festplatten rationalisierten mussten. Also man hat dann halt als erstes einmal Krankenhäuser, Kraftwerke und so solche Geschichten versorgt mit Ersatzteilen, das ist ein Verschleißteil. Und wir haben tatsächlich dann für normale Anwendungen keine Festplatten mehr kaufen können. Wir haben dann halt schon Wege gefunden, wenn man halt trotzdem so das Nötigste macht. Allerdings, wenn es etwas länger gedauert hätte, dann hätte man wirklich in der kritischen Infrastruktur Probleme bekommen. Und da denkt man sich dann natürlich, wenn man das systemisch von außen anschaut, wie kann denn das passieren in einer globalisierten Welt, dass 2 Werke im gleichen Tal stehen, bei lauter natürlich Rationalisierung und so weiter. Also Rationalisierung ist Aussage, in gewissen Redundanzen denken andere und eben genauso wie ich es sinnvoll finde, dass wir die Biotika-Produktion in Tirol haben, für Europa. Bin ich der Meinung, dass man viele andere Dinge auch bei uns produzieren kann. Und das Interessante ist, ich bin ja einer von den Typen, die dann drauf schauen, wo das Zeug wirklich herkommt. Und weil es mich einfach interessiert. Und dann freue ich mich immer wieder beim Lego, wenn ich dann wieder sehe, dass da Teile aus Österreich dabei sind. Da freue ich mich richtig. Und war selber erstaunt, was denn bei diesem Kunststoffzeugs da wirklich aus Österreich sein kann. Und das sind oft nicht die komplexesten, aber die schwierig herzustellenden Teile, so Grundplatten und so, gell? Schaut ja einfach aus. Die sind aber schwierig herzustellen, die verzugsfrei hinzukriegen.
Ja, genau.
Und da auf einmal wird in Österreich, muss ich mir vorstellen, für Lego Bauteile produziert oder in Vorarlberg habe ich jetzt jemanden kennenlernen dürfen, die machen Kunststoffspritzteile. Denkst du, warum braucht es uns da quasi? Kriegt irgendwo her. Produzieren alles Kunststoffspritzteile, die weltweit im Einsatz sind als Abdeckungen bei Beschlägen zum Beispiel oder in Medizinprodukten. Und das sind so Hidden Champions, weiß ich nicht, ob sie drunter fallen, aber jedenfalls halt so Unternehmen, die man im breiten Bewusstsein gar nicht so hat, die schon jetzt, obwohl sie hier produzieren, erfolgreich den Markt bedienen. Und wenn wir das nur schlau kombinieren, nachher können wir das natürlich nochmal weiter ausbauen, nicht?
Also ohne Frage, das ist tatsächlich der Fall. Und wie du schon sagst, die kennt man oftmals nicht. Ja? Ich habe es gerade gestern in Newsletter gelesen. Hörst du mich noch? Okay, ich habe Newsletter gelesen gestern, dass auch eine neue Entwicklung für KI in Linz gestartet wurde auch. Also das sind tatsächlich, und wenn du dann schaust, das sind Namen, die kennt man nicht. Und man sagt, wie du selber beschrieben hast, Hidden Champion, vielleicht auch nicht Hidden Champion, aber das ist halt der typische Mittelstand, der oft im, ich hätte mal gesagt, im Verborgenen wirtschaftet, nicht bekannt ist, nicht öffentlich insofern in Erscheinung tritt. Über, ich sag's mal, die großen Siemens und so, Voestalpine, über die redet man, aber die kleinen, ich sag's mal, die machen es eigentlich oftmals. Ja? Und wenn du jetzt ein Handy hast, wieder an welche Marke, ich bin gesagt, da gibt es in Deutschland eine Firma, die hat sich spezialisiert auf den Kleber, den Klebstoff, der im Einsatz ist. Und da gibt es, ich glaube, ich weiß nicht, über 100 Klebepunkte in einem Handy, wo die genau den Kleber, den Klebstoff dafür herstellen, hat noch nie einer drüber geredet. Aber die gibt's Gott sei Dank, die gibt's Gott sei Dank schon. Und die sind auch, glaube ich, sehr, sehr innovativ. Und wie gesagt, jetzt wie gerade jetzt zum Beispiel Linz mit KI und Robotik, auch für Logistik, Robotik, also autonom fahrende Fahrzeuge in der im Lager. Das ist natürlich viel, viel einfacher als autonom fahrende Fahrzeuge, ich sage mal, auf der Straße. Ja. Weil im Lager hast du ja doch überschaubare Verkehre quasi, ja, über ein bisschen geschlossenes System. Und sagst, das kann da tatsächlich schon helfen. Ja, die sind da schon schlau. Das gab es in der Vergangenheit auch, also Vergangenheit, ich sage nicht schon Firmen, die haben schon vor 30 Jahren autonom fahrende Gabelstapler im Einsatz gehabt. Aber die haben dann immer nur feste Routen, immer nur von A nach B, von B nach A, von A nach B und hin und her. Und mittlerweile, dann die zweite Stufe war, dass die dann fest verankert wurden, also eine Art Fördertechnik. Ja, das ist dann immer nur so auf dieser Schiene gelaufen quasi. Das hatte zur Folge, wenn sich irgendwas verändert hat in der Logistik oder in der Produktion, musstest du die ganze Systematik umbauen. Also dein Förderband wurde abgebaut, neues aufgebaut, die Schiene wurde wieder rausgerissen, woanders wieder eingelassen. Die fahren heute frei weg. Die fahren heute, die passen natürlich auf, dass sie keinen Umfang, schon klar. Aber die fahren halt dorthin, wo der Bedarf ist. Und da habe ich tatsächlich jetzt aktuell ein Projekt, für ein Logistikunternehmen, welches komplett autonome Logistik anbietet.
Okay.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.